Herzlich willkommen zu Ein gutes Pferd springt knapp. Heute in der Urlaubs- und Sommer-Sonderedition. Ich sitze hier mit zwei Gästen, die ich euch kurz vorstelle. Damian ist diesmal nicht dabei. Wir machen keinen Urlaub zusammen. Das ist die einfache Erklärung. Bei mir sitzt Professor Dr. Jörg Radermacher. Das ist der Chefarzt der Nephrologie am Johannes-Wessling-Klinikum in Minden. Hallo Jörg.
Hallo.
Und der Volker Böttcher, Sparkassendirektor und Vorstand der Sparkasse Minden-Lübbecke. Hallo Volker.
Hallo Andreas.
Wir kennen uns alle hier ganz gut, deswegen duzen wir uns. Ziel gesetzt für das heutige Gespräch haben wir uns eigentlich weniger. Meine Intention war, dass beide schon recht lange Berufserfahrung haben, in unterschiedlichsten Positionen bis halt zur Leitung von ganzen Abteilungen und Unternehmen. Und ich fand es einfach mal interessant, bei beiden reinzuhören, wie Sie das Thema Digitalisierung, Automatisierung erleben. Das ist ja schon, man muss sagen, in der Vordigitalisierungsphase mitgemacht haben, als es mit Personalcomputern überhaupt erst anfing, bis hin dazu, dass es für beide, das einerseits in der Medizin, andererseits bei der Bank, für beide Themen sind, die kriegsentscheidend sind fürs Unternehmen, damit es überlebt, gerade im Bankensektor und auch in der Medizin, wo das Thema IT, KI, künstliche Intelligenz immer mehr vorankommt. Erste Frage für mich, ich weiß nicht, wir fangen mal mit Jörg, glaube ich, an. Was ist denn das Thema Digitalisierung und Automatisierung für dich? Ich muss eins noch kurz vorne wegschieben, das sind Damian und mir, ist immer ganz wichtig, wir versuchen mal das Thema Digitalisierung nicht so zu nennen, so ein ausgelutschter Begriff. Wir sagen immer Automatisierung, weil es ja im Endeffekt Mittel zum Zweck ist, aber jetzt direkt zu dir, was ist für dich Automatisierung, Digitalisierung? Wie betrifft es dein Leben, deinen Berufsalltag?
Ja, ich glaube auf zwei oder vielleicht sogar auf drei Arten und Weisen. Also die erste Art und Weise ist natürlich, dass wir im Krankenhaus versuchen, die gesamte Aktenführung auf digitale Technik, also papierlos umzustellen. Und da werden wir gerade in diesem Jahr dazu gezwungen, weil im November das Ganze strafbewehrt sein wird, wenn wir es bis dahin nicht erreicht haben. Das heißt, wir mussten jetzt den letzten Schritt vollziehen, haben ihn auch vor ungefähr 3 Monaten vollzogen und sind auf die volldigitale Krankenakte gegangen, was natürlich zu Schwierigkeiten führt. Auf einmal ist da noch mehr Datenfluss unterwegs und das Leitungssystem ist vielleicht zu langsam. Auf jeden Fall hakt das System im Anfang ganz schön. Wenn es funktioniert, ist es in Ordnung. Also die erste Befürchtung war, es wird kompliziert, es wird nicht verstanden werden. Das ist aber gar nicht die große Hürde gewesen. Die Mitarbeiter sind ja alle in der Regel noch mal so 20 Jahre jünger als ich. Das heißt, die lieben eigentlich die Technik, wenn sie funktioniert, fluchen aber ohne Ende, wenn es nicht funktioniert. Also das ist der eine Schritt, der für uns ganz wichtig ist und der auch gelingen muss. Und der zweite Schritt ist natürlich, inwieweit die Digitalisierung oder welchen Ausdruck hast du gebraucht?
Automatisierung. Dinge müssen ja von alleine laufen, damit wir mehr Zeit für die wichtigen Sachen haben.
Genau, inwieweit dann die Automatisierung vielleicht unser Berufsleben verändern wird. Es gibt ja jetzt schon Computerprogramme, Dr. Watson, die es ermöglichen, saubere Diagnosen zu stellen. Zum Teil, wenn es in Spezialgebiete reingeht, sogar besser als die Experten. Also Dr. Watson kann zum Beispiel treffsicherer die richtige Chemotherapie für bestimmte Krebserkrankungen finden als ein Facharzt, weil sich da einfach ein ungeheurer Wissensstand aufgehäuft hat, den man gar nicht immer komplett umfassen kann. Oder es muss die Subspezialisierung noch weitergehen, dass in Zukunft eben der Hämato-Onkologe dann Hämato-Onkologe für Blutkrebserkrankungen, Leberkrebserkrankungen wird, damit er dann in der Tiefe die möglichen Therapien kennt. Und ganze Fachgebiete könnten sich in Zukunft ändern. Ich glaube nicht, dass jetzt sämtliche Ärzte vom Bildfeld der Erde verschwinden werden, aber so in der Radiologie, wo ja automatisch mit Bildern gearbeitet wird, kann es sehr gut sein, dass die Digitalisierung dort, die Automatisierung, das Diagnosenstellen vom Arzt übernimmt und der Arzt ist dann nur noch der Bestätiger, der sagt, ja, die Diagnose nehme ich, die stimmt, und der Übersetzer für den Patienten, um ihm zu erklären, was der Rechner da gerade ausgespuckt hat. Und das kann ganz viele andere Fachbereiche auch treffen. Auch ist es heute so, dass viele Erkrankungen, also ständig ändern sich die Spielregeln, ständig werden neue Leitlinien aufgestellt. Und auch da ist es schwierig, Schritt zu halten. Und auch da hilft dann schon die Handytechnik. Jeder von uns hat ein Handy und auf den Handys sind die neuesten Fachinformationen besser zu erhalten als in Büchern. Also kaum einer von uns kauft sich heutzutage noch ein neues Buch. Allerhöchstens, um in Thema geschickt eingeführt zu werden. Aber wenn man dann auf dem aktuellen Stand sein will, dann muss man sich auch wieder online bedienen, weil die Bücher immer so 2-3 Jahre hinter der Zeit hinterherhängen.
Obwohl es, glaube ich, recht interessant aussieht, wenn man mit seinem Arzt und Patient im Behandlungszimmer sind und der Arzt, dass man das Handy rausholt, oh, ich muss kurz nachgucken, was sie haben.
Ja, das irritiert die Leute gar nicht so sehr, wie man denkt. Also bei Medikamenten, in Deutschland haben wir ja furchtbar viele Medikamente. Die Engländer haben das ein bisschen netter. Also bei denen ist meistens von jeder Medikamentensorte nur eins erlaubt, das BNF, British National Formulary. Hat das dann, also unsere alte rote Liste, das war so im Buch, in dem alle Medikamente aufgeführt wurden. Ich glaube, meine letzte rote Liste habe ich vor 5 Jahren bestellt. Seitdem habe ich die zur Seite gelegt, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sich irgendwie so ein Buch zu holen. Dein Handy hat man eben in der Tasche, da steht all das drin und noch viel mehr, als damals in die rote Liste gepasst hat. Also das Handy holt man vor und tippt dann den Medikamentennamen ein, der der Patient einem genannt hat, von dem er keine Ahnung hat, um was es sich handelt. Und meistens ist es dann ein anderer Name für Aspirin. Aber das hat dann irgendeine Pharmafirma, die 93. auf dem Markt, hat das Medikament nochmal ein bisschen anders genannt. Das irritiert eigentlich keinen Patienten mehr, wenn man da mal nachguckt, was nimmt der gerade. Und auch da wird die Digitalisierung helfen. Also heutzutage kommen die Patienten häufig noch ins Krankenhaus, geben einem ihre Medikamentenliste in die Hand und das ist ein Wust von Informationen, der zum Teil auch gar nicht mehr stimmt. Dann ist das vielleicht ein liebevoll gedruckter Zettel vom Hausarzt, leider aber 5 Jahre alt. Und der Patient erörtert dann zu, na, die obersten 3, die nehme ich schon lange nicht mehr ein. Und das 4. habe ich eigentlich nie vertragen und deshalb nie eingenommen. Und die unteren 2, ja, die nehme ich noch, die heißen aber heute ganz anders. So dass die Informationen fast nie aktuell sind. Und auch da wandelt sich gerade was. Es gibt inzwischen die elektronische Medikamentenliste mit einem schönen Barcode obendrauf. Und wenn der Hausarzt das gut gepflegt hat, dann ist die Liste mal halbwegs aktuell und höchstens 1-2 Medikamente, die der Patient eben partout nicht einnehmen will, die aber auf der Liste draufstehen, weil sein Hausarzt glaubt, er nimmt sie noch ein, müssen dann ausgetauscht werden. Und so kann man mit dem Barcode-Scanner dann sehr schnell erfassen, was der Patient einnimmt. Das landet dann auch tatsächlich richtig im System. Da kann kein Verstehensfehler passieren, was auch mal vorkommt, dass man ein Medikament durch ein anderes ähnlich klingendes ersetzt. Die Amerikaner berücksichtigen den Fehler auch gleich mit und nennen immer so Sound-alikes gleich mit, damit man darauf aufmerksam gemacht wird, was für ein ähnlich klingendes Medikament es noch geben könnte, damit man nicht dem Patienten auf einmal gefährliche Sachen gibt, die er besser nicht nehmen sollte.
Das eine gegen Haarausfall, das andere gegen Fußpilz, heißen aber beide ähnlich.
Genau, das dritte ist ein Chemotherapeutikum, was man besser nicht geben sollte. Und die Dosierungen stimmen dann auch. Auch da können mal Fehler vorkommen, dass der Patient einem was angibt, was man, wenn man sich mit dem Medikament auskennt, nie tun würde. Aber wenn man sich nicht auskennt, dann übernimmt man vielleicht die Angaben des Patienten, dass dann 10-mal so viel, wie er vertragen würde. Und nicht alle Medikamente können in beliebig hohen Dosen eingenommen werden, ohne Nebenwirkungen zu erzeugen. Also da hilft die Automatisierung.
Was du gerade hervorragend rübergebracht hast, ist, was für ein extrem weites Feld im Bereich der Medizin das ist, was da passiert, was passieren kann. Eigentlich hätte ich direkt noch zig Fragen dazu. Ich finde zum Beispiel total spannend, wenn der Computer, die KI, die Diagnose stellt, wie geht der Arzt damit um, der ja damit eine seiner Kernkompetenzen abgibt, wie geht ein Patient damit um, wie nimmt er das wahr, wenn ihm auf einmal ein Computer sowas angibt. Thema Sicherheit, also vieles, was wir durchdiskutieren könnten, aber es war ja auch ein Versuch, hier mal so zwei Gäste zu haben, die beruflich nichts miteinander zu haben. Ich würde gerne erstmal das Wort an Volker geben. Wie gesagt, Sparkassendirektor, Vorstand einer Bank. Was ist denn Digitalisierung für dich in deinem Arbeitsleben, in deinem Erleben überhaupt?
Ich freue mich erstmal, dass du einen über 60-Jährigen zum Thema Digitalisierung befragen möchtest. Also ich glaube nicht, dass ich zur Kernmannschaft in dem Bereich gehöre. Und wenn man es dann mit Automatisierung übersetzt oder mit Einsatz von Technik, dann erlebe ich das im Prinzip mein ganzes Berufsleben. Als ich angefangen habe, wurde Zahlungsverkehr noch mit Lochkarten bearbeitet. Meinen ersten eigenen PC hatte ich Ende der 80er Jahre. Mit Anwendungssoftware dahinter, häufig, ich sag mal, on board geschrieben, selbst gestrickt, ja, selbstgemachte Sachen. Und da sind wir halt lange, lange drüber weg, zum guten Teil ausgemerzt, ganz bewusst ausgemerzt, mit Systemen von großen Rechenzentren, von einem Rechenzentrum bei uns Sparkassen. Also das ist der Bereich, der aber weniger, ich sag mal, vorne beim Kunden eine Rolle spielt. Also wenn früher, ich sag mal, die halbe Sparkasse zum Jahresende Zinsen gerechnet hat, man hat das eigentlich nach außen keinen interessiert. So, das macht heute kein Mensch mehr. Das, was heute unsere Kunden interessiert, das ist, welche Dienstleistung kann ich möglichst 24 Stunden am Tag haben? Ja, so, und das sind ganz alt hergebracht seit den 80er Jahren der Geldautomat, der Kontoauszugsdrucker und Online-Banking und eine App, ob es jetzt die Sparkassen-App ist oder andere, in der, ich sag mal, alle meine Kontendaten drin sind, mit denen der Kunde eben auch schon sehr viel selbst machen kann. Und für uns als Kreditinstitut, wir sind halt durch die Niedrigzinsphase erheblich unter Ertragsdruck. Und da ist die Digitalisierung ein Zwang. Also immer mehr Dienstleistungen zu erbringen, die wir eben möglichst ohne Personalkosten hinkriegen. Denn Kostenreduktion ist das Gebot der Stunde. Nur braucht man nicht glauben, dass der Einsatz von Technik kein Geld kostet. Ja, also der Grat da ist auch schmal.
Wieder zu viele Themen, die wir auf einmal durchgehen müssen. Ja, Technik kostet kein Geld, da sehe ich auch so, man spart extrem ein. Man hat, also ich erinnere mich noch daran, ich habe mal von euch das technische Zentrum mir angeschaut in Nettelstedt. Hab da noch vor Augen einen wirklich großen Raum, in dem locker 25, 30 Mann arbeiten können. Da saßen zwei, drei Mann. Habe ich gefragt, was das denn hier für ein Raum ist, für ein Büro, warum hier so wenige drin sitzen, obwohl so viel Platz da ist. Und die Antwort war, ja, das war früher die, ich glaube, Schreibstube wird das bei euch genannt. Also es war auf jeden Fall...
Der Erfassungsbereich für Zahlungsverkehr.
Ja, genau, Erfassung, ja, das hört sich besser an, genau. Im Endeffekt wurden dort all die handschriftlichen Überweisungsträger entgegengenommen, ins System eingegeben und das waren überwiegend Frauen, die da gearbeitet haben und da saßen wirklich mal 25 Mann und die brauchte man komplett gar nicht mehr mittlerweile.
Ja, jetzt haben wir einen Tanzsaal, den brauchen wir nicht mehr.
Exakt. Also man sieht, das ist der Vorteil. Man hat extrem viel Personal eingespart, aber auf der anderen Seite, das sehe ich in vielen Unternehmen auch sehr kritisch, man muss bei der IT auch aufstocken. Da gehört IT-Sicherheit dazu, die Mitarbeiter müssen damit umgehen. Also ich kann nicht nur mit den Einsparungen leben, ich muss auch investieren. Was mich interessiert, weil du gerade gesagt hast, du hast mit Lochkarten angefangen. Ist für dich Digitalisierung so die vierte Revolution oder bist du auch der Meinung, Arbeitswelt verändert sich immer, jeder Unternehmer muss auf neue Gegebenheiten sich einstellen, das ist nur eins, wenn auch große Änderungen, die es aber schon immer im Berufsleben gab?
Wir sind eine Branche, in der sich Veränderungen nicht revolutionär breit machen. Also die sogenannten Fintechs, die uns, ich sag mal, links und rechts als kleine Schnellboote angreifen wollen, die kommen mit digitalen Einzellösungen, die revolutionär sind. Ja, aber ansonsten bewegt sich unsere Branche da eher evolutionär. Das ist eine permanente Veränderung. Dass Kunden immer stärker in die Prozesse einbezogen werden, das ist sicherlich eine deutliche Veränderung. Ja. Also der Einsatz von Chatbots, von Sprachdialogsystemen, der ist in Kreditinstituten eher noch unüblich. Ich glaube, in 5 Jahren wird da keiner mehr was anderes haben. Ja, und die müssen halt intelligent genug sein, dass man, dass auch unsere Kunden das annehmen und schätzen, weil eben da auch wieder 24 Stunden, 7 Tage ein Problem gelöst werden kann. Wenn das Ding, ich sag mal, nur ein schlecht funktionierendes Callcenter ist, dann ist das Mist.
Siehst du in der Digitalisierung eigentlich eine starke Bedrohung für eine Bank, dass es die irgendwann nicht mehr benötigt? Oder ist es für dich eher ein Thema, nein, man muss sich mitentwickeln und sicherlich werden sich auch Services weiterentwickeln, aber eine klassische Bank als Vertrauenslieferant wird so schnell nicht obsolet?
Das ist vielleicht die Parallele zum Mediziner. Also ich glaube, wenn es letztlich um das Geld, um das eigene Geld geht, dann brauche ich jemanden, dem ich in die Augen gucken kann. Wir haben eine digitale Geschäftsstelle, da haben wir mehrere tausend Kunden, die ausschließlich digital, also entweder über den Chat oder übers Telefon betreut und beraten werden, weil sie es auch so wollen. Zum Teilweise weit weg von Minden leben. Viele von denen sagen zu ihren Kundenberatern, einmal möchte ich sie aber doch gerne persönlich besuchen. Und dann müssen die sich bei uns im Haus einen freien Büroraum suchen, um dann eben einen Kundentermin wahrzunehmen. Das wird häufig gewünscht. Das ist keine Seltenheit, sondern kommt häufig vor. Und das zeigt mir, dass diese persönliche Verbindung zu einem Menschen, der mir etwas empfiehlt, sei es wie ich mich verschulde, wie ich einen Kredit aufnehme oder auch wie ich mein Geld anlege, ich glaube, das wird bleiben. Das wird die Maschine nicht übernehmen. Ist jedenfalls meine Hoffnung auch.
Das heißt, ja, für euch einfach extrem wichtig, einfach am Ball zu bleiben, das zu bieten, was der Kunde will, aber so diesen Kern auch erhalten.
Ja.
Bei euch, Jörg, Medizin, also für mich hört sich das, weil die Möglichkeiten, die es da gibt, schon eher an wie eine Revolution. Also wenn der Computer anfängt, die Diagnosen zu machen, weil er einfach immer gut drauf ist, keine Doppelschicht ihn irgendwie stört, weil er Daten sehr viel besser verarbeiten kann, gerade auch wenn sich Neuerungen ergeben. Ist das für dich eher so wie die Erfindung des Penicillins oder der Lauf der Dinge?
Eher der Lauf der Dinge. Also früher haben sich ja Dinge auch verändert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Entwicklung so schnell voranschreitet, dass man gar nicht mehr mitkommt. Es verändern sich schon Dinge. Patienten kommen schon mit ihren eigenen Diagnosen zum Hausarzt. Ne? Man hat was, man googelt. Ich muss sagen, vor 2 Wochen habe ich das selber gemacht. Da hatte ein Patient eine irre Kombination von Symptomen, die alle relativ abstrus waren. Und ich dachte, Mensch, sowas zusammen, das kann doch kein Mensch haben. Und ich hatte keine Ahnung, was das für eine Erkrankung ist. Und fand es auch in meinem Medizinprogramm nicht und habe dann einfach mal Google drauf losgelassen. Und der kam mit einer ganz seltenen Erbkrankheit an. Und die haben wir dann mal, also Gentechnik funktioniert ja, ne? Wir haben Blut abgenommen, haben das zur Genanalyse weggeschickt und tatsächlich, die Erbkrankheit war es dann auch bei dem Patienten. Also irgendwie Zuckerkrankheit und komische Hauterscheinungen und frühzeitige Erblindung. Und da waren noch ein paar andere Sachen dabei, so viel, wo wir sagten, so viel Pech kann doch kein Mensch haben, dass er das alles so nacheinander hat. Das muss doch alles irgendwie zusammengehören, aber wie auch immer, also ich weiß nicht wie. Und ja, da half einem dann das banale Google, das war nicht mal ein Medizinprogramm. Ne? Also von daher, das ist schon eine Technik, die freut einen dann auch manchmal, weil sie einem der Lösung der Dinge näher bringt. Also von daher ist es eine Revolution, ist es eine Evolution, also eine schnelle Evolution würde ich es mal nennen. Ne? Also man kommt immer noch mit Revolution. Genau, Revolution klingt ja immer so wie das Furchtbares, was einen überfahren wird. Also ich habe mich komplett daran gewöhnt, dass ein EKG-Auswertungsprogramm, also die Herzstromkurve, da wird auch immer eine Diagnose heutzutage mitgeliefert. Früher war das eben nur die Herzstromkurve selber und man musste sich da dran setzen und sagen, ja, das ist ein normaler Herzrhythmus und hier gibt es EKG-Veränderungen, die könnten für einen Herzinfarkt sprechen oder EKG-Veränderungen, die könnten eine gewisse Herzrhythmusstörung erklären. Das macht heutzutage der Rechner und der macht das verdammt gut. Also, dass man den nochmal korrigieren muss, das kommt selten vor. Und man gewöhnt sich einfach dran, dass manche Dinge dann auch einfacher werden. Man muss nicht mehr halb Kardiologe, also halb Herzarzt sein, um so ein EKG auszuwerten, sondern das kann inzwischen schon die Krankenschwester, die dann dem Arzt sagt, hier steht gerade drauf Herzinfarkt, sollten wir was tun? Und dann geraten die Dinge eben etwas schneller in Bewegung. Also Revolution klingt für mich immer wie so etwas Gefährliches, da möchte man nicht drinstecken. Und da ist mir die schnelle Evolution doch ganz lieb, also dass einem Dinge da helfen. Und dass man dann wirklich mal komplett überflüssig wird in dem Beruf. Also wie Volker gerade gesagt hat, also ich glaube, die Leute wollen immer am Ende nochmal einen Menschen haben. Und selbst wenn der dann nur in anderen Worten nochmal erklärt, was der Rechner da gerade schon richtigerweise ausgespuckt hat. Der persönliche Kontakt ist da ganz wichtig.
Die Veränderung ist ja da, du hast ja gesagt, schnelle Evolution. Wird das eigentlich auch schon im Studium hinreichend berücksichtigt? Werden die jungen Ärzte darauf vorbereitet, aktiver mit dem Thema Digitalisierung umzugehen, das anzunehmen? Oder sind wir noch so 1950 schön Latein auswendig gelernt, alles selber wissen, bloß keinem anderen trauen?
Ja, es gibt gerade eine Studienreform, die versucht aber, glaube ich, gerade nur noch mehr Stoff in noch weniger Zeit reinzupacken. Also ich glaube, dieses Themas hat die sich noch gar nicht so wirklich angenommen. Also ich glaube, der Arzt der Zukunft muss auf andere Sachen vorbereitet werden. Der muss gar nicht mehr alles wissen. Also er muss schnell wissen, wo er sich die Informationen herholen kann, wie man diese Informationen dann in eine passende Therapie übersetzt. Die wandeln sich ja auch ständig. Also da kann man nicht damit rechnen, dass man irgendwas, was man mal im Studium gelernt hat, dass man das bis zu seiner Pensionierung durchmachen kann. Das funktioniert nie. Also so alle 3 bis 5 Jahre wandeln sich inzwischen die Dinge ziemlich komplett und Therapieschemata werden ausgetauscht. Manches sind dann auch Moden, wo mal bei deine Tochter hatte gerade sich ihr Bein verstaucht, hat sie ihr Außenband gerissen. Und dann gab es mal die Mode, es wird immer operiert, und dann gab es die Mode, das wird jetzt immer geschient, und dann passiert eben auch eine Evolution. Und irgendwann merkt man mal halt, beides ist irgendwie richtig. Und nur wenn Fehlstellungen da sind, dann muss man die Operation machen. Wenn aber dieser Bandriss sich konservativ stabilisieren lässt, dann packt man da heutzutage nur eine Schiene drum, sodass Therapien manchmal auch Schleifen machen und alte Dinge auf einmal dann doch wieder richtig sind, wo man dachte, Mensch, also das Wissen musstest du ablegen. Nee, muss man nicht ablegen, man muss nur alt genug werden, dann merkt man, alte Dinge sind auf einmal dann doch wieder richtig.
Ich finde übrigens deine Sicht, was du mir gerade rüberbringst, verändert ein bisschen meine Sicht auf Ärzte. Bei mir ist es jetzt ein paar Jahre her, dass ich im Medizinbereich, so aus der Unternehmensberatung heraus, einige Anknüpfungspunkte hatte. Und da wurde mir immer wieder gespiegelt mit Ärzten, wo man versucht hat, mehr Digitalisierung reinzubringen, ein Prozessdenken in den Ablauf von Krankenhäusern. Krankenhäuser sind nicht immer zeitlich gut organisiert, auch nicht für den Patienten. Also da ist eine Menge Luft nach oben. Viele Dinge kann man automatisiert mit bestimmten Themen machen. Welche Blutgruppen muss einmal bestimmt werden? Man kann relativ schnell sagen, der Patient muss in der Richtung nicht weiter bearbeitet werden. Das kann ein Computer. Und Achtung, hier sind ein paar Sachen extra, müsste ein Arzt dran. Und meine Rückmeldung war da immer wieder, dass viele Ärzte sich da geweigert haben, dem Computer eine Diagnose erstellen zu lassen. Dass wir gesagt haben, ich bin Arzt, ich bin der Einzige, der das kann, und ich muss da überall drauf schauen. Das kostet extrem viel Zeit. Das ist die teuerste und die knappste Ressource, die wir haben. Aber es ließ sich wenig ändern. Wenn ich dir so zuhöre, ist das so der Lauf der Dinge. Da war etwas neu. Natürlich hat man sich dann, gab es ein paar, die es eher verweigert haben, ein paar andere, die es vielleicht eher angenommen haben. Aber bei dir höre ich so raus, nee, nur nach und nach hält das jetzt Einzug. Man muss nicht immer alles sofort super neu mitmachen, aber die Veränderung ist da, und das siehst du auch ganz entspannt im Medizinsektor, dass sich da auch die Ärzte, bestehende wie junge, entspannt anpassen, ja, und das mitnehmen. Merkst du eigentlich, das ist eine Frage, die mich immer relativ oft beschäftigt, merkst du einen Unterschied im Alter deiner Kollegen, ob die neue Technik, Digitalisierung, Automatisierung annehmen? Oder siehst du es auch so, es gibt genauso über 60-Jährige, die total begeistert Neues ausprobieren, wie es vielleicht 25-jährige junge Ärzte gibt, die eher eine Verweigerungshaltung einnehmen?
Ja, so in der Endstrecke ihres Lebens, da sind so manche Ärzte dann schon dabei, dass sie sagen, ich muss mir jetzt nicht mehr alles antun. Das erinnert mich so an meinen Vater. Also der ist ja nun schon ein bisschen länger in Rente. Und so in den letzten 10 Lebensjahren kamen bei ihm gerade so die Computer auf. Und der hat es geschafft, sich tatsächlich diesem Computerwesen komplett zu entziehen. Da hat er eine Sekretärin für, er lebte nur mit Papier. Also Computer kann auch heutzutage noch nichts anfangen. Der hat auch kein Smartphone. So gibt es auch Ärzte, die sagen, komm, also diese Trendwende muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. Alles, was neu einsteigt, kann sich dem nicht entziehen. Also da wissen die Leute schon, was die Uhr geschlagen hat. Und jeder neue Arzt, wir sind ja nun Universitätsklinikum, eigentlich jeder neue Arzt, der kommt, hat mit als ein Forschungsthema KI. Also KI, was kann künstliche Intelligenz für uns tun? Also gerade der Radiologe hat da ein Riesenthema. Also man kann sich dem als junger Arzt nicht mehr verwehren und ältere Ärzte eben auch nur, wenn sie sozusagen Lebensende, also ihre Pensionierung, ja. Ihr Berufsende dann näher rücken sehen, dass sie denken, vielleicht kann ich mich so gerade noch davor drücken. Also in der Medizin hat das schon sehr Einzug gehalten. Es geht so weit, Medizin ist ja sehr... Ja, also wir schaffen es nicht so wie die Sparkasse, so einen 25-Mann-Ballsaal auf 2 Personen zu reduzieren. Also gerade hat uns das neue Krankenhausfinanzierungsgesetz oder das Pflegepersonaluntergrenzen gesetzt, PPUGV, dazu gezwungen, mehr Pflegekräfte einzustellen, was sicher gut ist. Aber es gibt diese Pflegekräfte auf dem Markt nicht. Das heißt, der nächste Schritt wird sicher sein, wenn Krankenhäuser überleben wollen, dass sie versuchen, Arbeit von Pflegekräften wegzunehmen. Also auch da wieder eine Automatisierung hinzubekommen, was schwierig wird. Also Patienten füttern und Patienten waschen, da fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie, wie das so ein Roboter hinkriegen soll. Aber ich kenne jemanden aus dem Bereich, der eben noch näher an der Pflege ist, also die Altenheime, wo man ja gar keine medizinische Leistung in dem Sinne erbringen muss, also wo Pflegen, Waschen, Tabletten austeilen, füttern, wo das Hauptthema ist und der in seinen Finanznöten erstickt. Also wie kann er schaffen, mit weniger Pflegekräften auszukommen? Also seine einzige Frage ist immer, gibt es nicht irgendwo auf der Welt jetzt einen Waschroboter für Patienten? Den würde der liebend gerne einführen. Das würde wahrscheinlich sogar die Pflege der Patienten verbessern, weil man hat ja nur so und so viele Pflegekräfte, die nur so und so viele Leute waschen können. Und wenn das dann eben sehr viele Leute sind, werden die eben auch ganz, ganz schnell gewaschen. Der persönliche Kontakt fällt dann dabei hinten rüber. Die müssen halt ihre Schicht schaffen. Also vielleicht wäre das sogar für den Kontakt gar nicht schlecht, wenn ein Roboter das Waschen übernimmt und die Pflegekraft dann tatsächlich Zeit hat, sich mit dem Einzelnen dann einfach zu unterhalten, ihm Sicherheit zu geben. Also sowas wird sicherlich noch kommen. Also wenn du eine Idee hattest für eine Waschstraße für Patienten, ich kenne eine Menge Abnehmer dafür.
Ich habe Bilder im Kopf, die sind nicht gut. Was schön auf dem Stuhl drauf und wie eine Autowaschstraße. Die Bürsten rechts und links.
Ich würde das Thema ganz gern nochmal an Volker geben, auch zweigestaltet, vielleicht mal ein bisschen nach vorn geguckt oder mal provokativ gefragt. Würdest du noch einem jungen Menschen empfehlen, eine Banklehre anzufangen? Oder werden da auch zu viele Themen automatisiert, dass man den Beruf vielleicht gar nicht mehr braucht?
Also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Empfehle ich ja jedes Jahr neu. Wir stellen jedes Jahr Auszubildende ein, 10 bis 15. Und wenn ich denen das mit gutem Gewissen nicht empfehlen könnte, diese Ausbildung zu machen, dann würde ich es ja nicht mehr tun. Ja, ob die in 30 Jahren, also heute 20 ist in 30 Jahren 50, alle noch einen ähnlich gelagerten Arbeitsplatz haben, wie sie den heute erlernen. Aber das hat vor 30 Jahren auch keiner gewusst. Ja, Also wer vor 30 Jahren sich entschlossen hat, Kassierer zu werden, der hat heute nur noch eine sehr schmale Basis, einen Job zu finden. Von daher, nee, unser Beruf, ich glaube an die Zukunft unseres Berufes und von daher auch mit gutem Gewissen empfehlen, ja, den Beruf kann man mit gutem Gewissen lernen. Aber er wird ganz gezielt eben in Bereiche gehen, Beratung auf der einen Seite, Beratung von komplexen Produkten im Bereich der Kundschaft und auf der anderen Seite wird unsere Branche halt immer stärker reguliert und diese Regulierung zu beherrschen, zu bearbeiten, die Systeme, die dahinter stehen, kann ja nicht nur eine Blackbox bedienen, wo einer auf den Knopf drückt und unten kommt irgendwas bei raus. Das ist, glaube ich, die zweite Herausforderung. Das ist dann auch ein anderer Typ Mensch, der dafür geeignet ist. Ja.
Ja, also das ist für mich so das typische Bild des Bankers, mit Zahlen und Regularien umzugehen und auf der anderen Seite halt jemand, der nach vorn gewandt ist, offen den Kunden zugewandt ist und die berät. Auch an dich mal die Frage, bei mir ganz aktuell, ich habe mit einer anderen Bank ein paar Themen zu tun und von da bekomme ich die Rückmeldung, dass es sehr schwer ist, die Mitarbeiter auf dem Weg der Digitalisierung mitzunehmen, dass die Kundenberater, Firmenkundenberater eigentlich bestimmte Apps weiterempfehlen sollen, dass die genutzt werden, obwohl sie die selber noch nie angefasst haben und da kam einfach die Rückmeldung. Es ist schwer, die Belegschaft mitzunehmen. Agil heißt es ja immer, müssen alle sein und machten sich viele Gedanken drum, wie man da hinkommt. Wie siehst du das auch mal in die Richtung A, allgemein über die vielen Bankangestellten, die du kennst und B auch mal, ist das ein Altersthema für dich oder siehst du es auch eher unterschiedlich quergelagert?
Naja, du fragst mich ja auch, weil ich 40 Jahre Berufserfahrung mitbringe und aus Berufserfahrung kann ich nur sagen, Veränderungen haben noch nie der breiten Masse an Mensch Freude bereitet. Ja, also sich mit irgendetwas Neuem auseinanderzusetzen, das ist ein kleiner Teil, der stürzt sich sofort aufs Neue. Dann gibt es einen relativ großen Teil, der sagt, okay, irgendwann fange ich mal an und mache da mit. Und dann gibt es einen weiteren Teil, weniger als ein Drittel, der sagt, nee, da möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Und das ist unabhängig, glaube ich, von der Bankbranche. Das ist, ich glaube, dass das überall ähnlich ist. Eine gewisse Ablehnung von Veränderungen, von dem Gewohnten, was ich habe. Und das ist eben in jeder Branche überall die Aufgabe, die Leute mitzunehmen, sie ein Stück weit zu begeistern, sie zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, mit diesen Instrumenten zu arbeiten. Ja, selbst zu arbeiten, damit geht's los. Ich kann keinem Kunden irgendetwas anbieten, ihm etwas als sinnvoll verkaufen, wenn ich es selber nicht nutze. Dann bleibe ich an irgendwelchen Ecken hängen und kann es nicht mehr sauber erklären.
Siehst du das Thema eigentlich als dominant, um es in der Bank weiterzubringen? Oder sagst du, das ist eins von den ganz normalen Problemen, mit denen wir halt umgehen müssen, die Mannschaft mitzunehmen, die Kunden mitzunehmen?
Der Veränderungsdruck, glaube ich, ist höher als vor 20 oder vor 30 Jahren. Deswegen ist die Herausforderung noch ein bisschen größer. Die ist schon immer da gewesen. Aber sie ist größer geworden, ja.
Vielen Dank. Ich will auch das Gespräch heute nicht allzu lang treiben, hätte aber ganz gern von euch beiden nochmal einen kurzen Abschluss. Was ich jetzt von euch beiden mitnehme, ihr geht positiv mit dem Thema um, da sind wenig Ängste, außer den Dingen, die man eh beachten muss, aber wir wollen uns ja nicht mit Plattitüden hier rumschlagen. Also ich sehe es, ihr geht positiv mit dem Thema um. Ihr seht das auch für euren Bereich eher positiv, gar nicht destruktiv. Das trifft sich auch immer ganz gut mit unserer Einstellung zu dem Thema. Es ist Mittel zum Zweck, es macht Dinge anders, viele Dinge einfacher. Ich denke, in der Medizin viele Dinge besser. Auch im Bankenbereich sehe ich weltweiter Handel etc. Das geht einfach nicht mehr mit dem berittenen Boten und handschriftlichen Dokumenten. Was aber für mich noch sehr akut ist oder womit ich mich auch gerade sehr, sehr viel beschäftige, ist, ich habe den Eindruck, dass Europa ein bisschen abgehangen ist. Wenn man sich anschaut, wo der asiatische Raum, insbesondere China gerade hingeht, die extrem gut mit dem Thema KI zum Beispiel umgehen, auch mit anderen Technologien, Batterie etc., also wenn man dann E-Autos und ganze Ökosysteme sich anschaut. Ebenso auch die Amis, die, das muss nicht immer das Silicon Valley sein, aber die sind gerade, was die Plattformen betreffen, rund um Google, Amazon etc., sind die einfach extrem weit vorn. Ich habe den Eindruck, dass Europa da mittlerweile gar keine Bedeutung mehr hat. Mal für euch einmal, A, bestätigt ihr, dass ihr positiv mit dem Thema für euch, für eure Branche umgeht? Und B, wie seht ihr da Europa im Vergleich zum Rest der Welt? Magst du vielleicht anfangen, Jörg?
Also erstmal würde ich die Amerikaner nicht so sehr überschätzen. Also da gibt es Gebiete in Amerika, die sind noch genauso, also mehr abgehängt, als wir es sind. Ne? Also das gibt Areale, also Kalifornien gehört sicher dazu, die da gut ausgerüstet sind, aber gibt andere Bereiche, die hängen weit, weit hinterher. Aber du hast recht, also Kalifornien als solches ist natürlich auch schon eine Macht und es gibt viele Bereiche, wo es gut funktioniert. Klar, ich hätte gerne G5 schon überall, um ein feines Netz zu haben. Das haben andere Länder, gerade so die kleinen neuen europäischen Länder im Osten, viel besser hinbekommen. Also da ist die Infrastruktur schon besser, da könnte man ein bisschen schneller nachlegen. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn man schon zu viel hat. Ne? Die mussten einmal aufrüsten. Wir hatten eine Technik, die funktionierte und mussten dann die zweite, dritte, vierte, fünfte Welle immer wieder oben drauf flanschen und immer wieder neu investieren. Das fällt wahrscheinlich schwerer. Soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht aufrüsten müssen, also, aber die anderen werden irgendwann dann auch wieder ihre schöne neue Technik auch wieder erneuern müssen. Also da ist bei uns sicher ein Nachholbedarf. Ich hoffe, den kriegen wir hin. Wir sind sicher ein bisschen überreguliert. Also wenn man Dinge einfach mal von oben aufflanschen möchte, da beneide ich manchmal so die Chinesen. Also ich möchte da nicht leben, Gott bewahre. Ne? Aber wenn man beschließt, man will was ändern, dann passiert das da eben ganz schnell. Und bei uns dauert das lange. Das gibt natürlich auch eine Menge Freiheit. Von daher weiß ich gar nicht, will ich jetzt dieses chinesische System haben. Was ich ganz sicher nicht will, ist ein System wie in Hongkong, wo die KI wunderbar funktioniert und wenn ich bei Rot über die Straße gebe, mein Name auftaucht, ich soziale Punkte abgezogen bekomme und den Kredit bei Volker dann nur schwer kriege, weil auch in der Bank mein negatives soziales Konto dann auffällt. Also da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen Angst, was KI dann in Zukunft für uns bedeuten könnte. Also Nachholbedarf in Deutschland, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kriegen die Geschwindigkeit noch hin. Das wäre so mein Fazit.
Danke. Volker, wie siehst du das?
Also international kann ich es nicht vergleichen. Da fehlt mir der Überblick. Wir sind nun mal ein regionales Kreditinstitut und ich sag mal, mit den Wettbewerbern, die wir hier bei uns vor Ort haben, da kann ich sag mal, was Technik, was Digitalisierung angeht, jetzt keinen wahnsinnig großen Unterschied feststellen. Dass die ein oder andere Internetbank, die da mit bestimmten Dingen schneller unterwegs ist, die allerdings auch, und da sind wir bei regulatorische Vorteile hat, die kann man sicher sehen. Ansonsten glaube ich auch, dass wir uns in dieser von mir aus auch künstlich intelligenter werdenden Welt am Ende besser bewegen werden, als zumindest diese nicht demokratisch gesteuerten Staaten wie China oder ähnliche. Ja? Weil ich glaube, dass diese Systeme letztlich dazu führen, dass das System insgesamt schwächer wird. Das ist mein nicht nur meine Hoffnung, das ist mein Glaube daran. Ja.
Ja, vielen Dank an euch beide. Ich fand es mal total interessant auszuprobieren, wie es läuft, mit zwei unterschiedlichen Branchen ein ähnliches Thema zu besprechen. Es hat eher gezeigt, dass wir da nochmal tiefer rein müssen. Für heute, glaube ich, um einen Blick oben drüber zu bekommen, reicht das. Vielleicht treffen wir uns in einem der nächsten Podcasts und gehen mal ein konkretes Thema noch ein bisschen tiefer drauf ein. Vielen Dank.
Danke, Andreas.
Jo, jetzt müssen wir gleich los. Ja. Und tschüss.